Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Lewis Carroll. Bei diesem Namen denken Sie jetzt vermutlich an den weltberühmten Autor von Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Weniger bekannt ist, dass Carroll mit bürgerlichem Namen Charles Lutwidge Dodgson auch Mathematiker war, Diakon und Fotograf. Die Amateurfotografie begann überhaupt erst Mitte des 19. Jahrhunderts und Carroll gehörte zu den ersten, die sich darin versuchten. Er fertigte vor allem Porträts und machte sich damit zu seiner Zeit durchaus einen Namen. Mehr als 3000 Fotografien soll Carroll im Laufe von 3 Jahrzehnten angefertigt haben, nur etwa 1000 sind erhalten. Ungefähr die Hälfte dieser Bilder wiederum zeigt junge Mädchen, nicht wenige davon nackt. An dieser Beobachtung hat sich in den 1990er Jahren eine Pädophilie-Debatte entzündet. Und jetzt sind 2 Bücher erschienen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Carrolls Faszination für Mädchen beschäftigen. Der Bildband Lewis Carrolls Photography and Modern Childhood von Diane Wagoner, also ungefähr Lewis Carrolls Fotografie und die moderne Kindheit, und der Krimi Der Fall Alice im Wunderland des argentinischen Autors Guillermo Martinez. Ich habe meinen Deutschlandfunk-Kollegen und Kunstkritiker Stefan Koldehoff gebeten, mit dem Bildband zu beginnen und ihn gefragt, Diane Wagoner ist eine Spezialistin für die Fotografie des 19. Jahrhunderts. Wie nähert sie sich denn dem heiklen Thema Lewis Carrolls Kinderfotografien?
Eigentlich so, wie es sich für eine Kunstwissenschaftlerin gehört. Sie schaut sich die Bilder an und sie beschreibt sie und macht dann erst den 2. Schritt der Analyse. Das heißt, für sie steht nicht von vornherein schon fest, das und das war die Absicht bei diesen Bildern, sondern sie schaut, was ist da aufgenommen, wie ist es aufgenommen und dann natürlich auch, wie passt das eigentlich in die Zeit? Ich meine, wir reden jetzt im Jahr 2020 über Fotos, die in den 1850er Jahren aufgenommen wurden. Natürlich gibt es sowas wie allgemeine Werte, die sicherlich auch für die Kunstwissenschaft zu gelten haben. Das klassische, was geht nicht. Aber man muss doch immer, wie es so schön heißt, kontextualisieren und mit einbeziehen, wie war damals die Stimmung und wie hat damals Gesellschaft funktioniert.
Eine Frage, die Diane Wagoner dabei berücksichtigt in diesem Kontext, ist die nach dem Begriff Kindheit und wie der sich zu Carrolls Zeiten gerade wandelte. Wie denn?
Da müssen wir jetzt ein ganz klein bisschen ausgreifen. Eigentlich gibt es Familie und damit Kindheit auch, wenn man dem französischen Wissenschaftler Philippe Ariès, der darüber 1960 das erste Standardwerk veröffentlicht hat, folgen will, erst um 1800. Vorher waren Kinder kleine Erwachsene oder sie haben mit den Eltern zusammen in religiösen Kontexten, jedenfalls in der bildlichen Darstellung, funktioniert. Die heilige Familie war immer das große Vorbild. Erst um 1800 bis 1850 herum hat man Kindern eine eigene Existenz zugestanden, sie also nicht mehr als die Miniaturausgabe ihrer Eltern gesehen, sondern eigene Gefühle, eigene Lebenswelten und damit auch eigene Verhaltens- und Ausdrucksweisen konzidiert. Und da geht Frau Wagoner davon aus, dass das der Hauptinteressenspunkt von Lewis Carroll auch gewesen sei, das festzuhalten und damit auch so etwas zu tun, wie diese gerade erst entdeckte Kindheit bildlich zu fixieren.
Und nun ist ja die Frage, wo positioniert sich Frau Wagoner in diesem Streit um die Frage, waren es pädophile Neigungen, waren es Bilder, die Lewis Carroll eher in Verruf bringen oder waren das Nacktheitsvorstellungen, die zu der Zeit zumindest angemessen waren? Welche Partei ergreift sie da?
Sie vertritt die These, dass es ihm um Ursprünglichkeit gegangen sei. Also was ich gerade schon versucht habe anzudeuten, dass er versucht habe, den Kindern das eigene zu erhalten, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Ausdrucksweisen. Sie rekurriert in einem ganz eigenen Kapitel lustigerweise auf die Darstellungen, die es zur selben Zeit im Theater gegeben hat, wo dann eben Kinder in bestimmte Kostüme gesteckt wurden, wo ihnen auch bestimmte Posen aufgezwungen wurden, damit man dann eben doch das tradierte Bild des kleinen Erwachsenen noch ein bisschen fortsetzen könnte und argumentiert, dass das nicht Carrolls Sache gewesen sei, dass er zwar auch zum Teil mit Verkleidungen, mit Kostümen gearbeitet habe, das Wichtige aber für ihn tatsächlich die Gesichter gewesen seien. Könnte man dem natürlich auch wieder entgegenhalten, warum mussten die Kinder denn dann nackt sein? Und da muss man, glaube ich, ohne irgendwas entschuldigen zu wollen, auch sehen, dass das in der angeblich so prüden viktorianischen Zeit einfach in der Malerei der große Freiraum gewesen ist. Und da nackte Darstellungen, denken Sie an die Bilder von Millet und von anderen Präraffaeliten, wo man dann irgendwelche historischen oder mythologischen Themen als Vorwand genutzt hat, Nacktheit darzustellen. Da ist die Kunst der große Freiraum gewesen und diesen Freiraum nutzt dann einfach auch Lewis Carroll. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich so eine Position bewerten würde, dann würde ich sagen, ja, das kann man historisch alles nachvollziehen. Für mich bleibt aber doch eine große Frage bestehen, nämlich die nach der Freiwilligkeit. Also ist nicht auch der Wunsch, Kinder so angeblich eigenständig und natürlich darzustellen, wieder ein erwachsener Wunsch? Der Wunsch des Mannes Lewis Carroll, der ihn dann natürlich qua Alter, qua Autorität. Er war damals schon Schriftsteller. Alice im Wunderland war zwar noch nicht erschienen zu Beginn der ersten Bilder, aber irgendwann war er dann auch eine Berühmtheit. Also ob die Kinder und vor allen Dingen auch deren Eltern, die ein Einverständnis geben mussten, ob die so freiwillig und so gern immer agiert haben, wenn ich da auf die Gesichtsausdrücke manchmal gucke, dann hätte ich da zumindest meine Fragen.
Nun habe ich eine Kritik zu dem Band von Diane Wagoner gelesen, die lautet, es sei die erste den Kontext und die Kunstgeschichte wirklich einbeziehende Auseinandersetzung mit Carrolls Kinderfotografien. Ein sehr großes Lob also. Wie sehen Sie diesen Band?
Es ist eine sehr sorgfältige Arbeit und es ist tatsächlich die Arbeit einer Wissenschaftlerin und nicht einer Aktivistin. Gelegentlich kann das ja schon mal so ein bisschen verschwimmen.
Also gerade bei dem Thema, ja.
Genau, sie geht nicht von einer These aus und versucht, die an den Bildern zu belegen, sondern sie guckt sich wirklich die Bilder an. Hat übrigens ein kleines Kapitel auch über die Darstellung von Jungs. Das ist bisher kaum bekannt gewesen, dass es auch solche Fotografien gibt. Und im Oeuvre von Lewis Carroll übrigens auch. Das Werkverzeichnis ist schon länger veröffentlicht. Auch Landschaftsdarstellungen und Darstellungen von Erwachsenen und von Kolleginnen und Kollegen am Christ Church College, an dem er Student gewesen ist. Also sie ordnet das schon sehr, sehr gut ein und ich halte es für eine sorgfältige Arbeit, auch wenn ich ihren Folgerungen selbst nicht in jedem Punkt folgen möchte.
Kommen wir zum zweiten Buch, zu dem Kriminalroman. Der argentinische Autor Guillermo Martinez, der ist selbst auch Mathematiker wie Lewis Carroll, der hat das Buch geschrieben, Titel Der Fall Alice im Wunderland. Lustigerweise ein Oxford-Krimi, der uns da aus Buenos Aires erreicht. Herr Koldehoff, vielleicht mal ganz einfach zunächst gefragt, wie geht denn der Fall?
Naja, im Fall geht es im Grunde genommen um das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, nämlich um die Frage, warum hat Lewis Carroll diese Fotos aufgenommen und war er möglicherweise pädophil? Gibt es irgendeine Erklärung dafür? Und der ganze Krimi dreht sich im Grunde genommen um einen kleinen Fetzen Papier, der übrigens tatsächlich existiert. Und von diesem Fetzen ist fast über das ganze Buch, den hat nämlich eine junge Studentin entdeckt, die ihn noch nicht veröffentlichen möchte, bevor nicht klar ist, dass sie auch die Meriten dafür bekommt. Da ist zunächst mal nur der Halbsatz bekannt. LC, also Lewis Carroll, erfährt von Mrs. Little, dass... Tada! Was erfährt der berühmte Autor von Mrs. Little, der Mutter von Alice und zwei Geschwistern, die immer wieder von Lewis Carroll fotografiert worden sind? Geht es möglicherweise um einen Heiratsantrag für diese sehr minderjährige Alice, die er so sehr geliebt hat? Gibt es irgendwelche anderen Enthüllungen? Und darum herum entspannt Martinez einen sehr spannenden, sehr klugen Krimi, denn es sind involviert nicht nur diese Studentin, es ist ein großer alter Gelehrter, der schon im ersten Oxford-Krimi ist, ist der zweite Band einer kleinen Reihe, man kann ihn aber autonom lesen, auftaucht. Es gibt die große Lewis Carroll-Gesellschaft, die natürlich schon zu diesem Thema publiziert hat und wo es verschiedene Wissenschaftler gibt, die ganz andere Thesen vertreten haben, die einen diese, die anderen jene. Also alle haben irgendwie ein Motiv, an diesen Zettel rankommen zu wollen. Es geschieht ein schrecklicher Unfall, es geschehen Morde und es ist dann natürlich die klassische Whodunit-Geschichte. Was steckt hinter all dem und was steht auf diesem vermaledeiten Zettel?
Nicht verraten.
Machen wir nicht.
Das ist viel Stoff, von dem man sich vorstellen kann, dass der einen Kriminalroman ergibt. Das ist aber natürlich auch sehr viel Stoff, der aufgeladen ist durch die jahrhundertelange Geschichte. Dann habe ich gelesen, Martinez beschäftigt sich daran auch mit dem gewandelten Umgang mit Carrolls Bildern im Laufe der Jahre. Das klingt alles so, als wäre da auch ziemlich viel Metareflexion innerhalb dieses Krimis. Funktioniert das denn dann als Buch?
So wie Sie es beschreiben, klingt das furchtbar angestrengt und die
so
Gefahr besteht auch, das so zu sehen. Aber nein, es ist ein sehr schönes intellektuelles Spiel, auch mit Referenzen. Also die Opfer bekommen vorher alle eine dieser Nacktaufnahmen zugeschickt, anonym. Ist nicht ganz klar, ob das Originalaufnahmen sind, die dann auch viel Geld wert wären, oder ob es Reproduktionen sind. Es wird auf Literatur rekurriert, es wird auf diese Diskussion, über die wir vorhin gesprochen haben, rekurriert. Es gibt immer wieder Anspielungen an die Methode von Sherlock Holmes, über die sogenannte Deduktion, bestimmte Dinge auszuschließen, zu anderen Erkenntnissen zu kommen. Der Professor, den ich vorhin erwähnt habe, neben einem anderen Studierenden, die ganz zentrale Protagonistenfigur in diesem Krimi, arbeitet sehr gern mit Logik. Da geht es dann also bis hin zu berühmten Logikern und Mathematikern, deren Theorien mit eingesponnen wurden. Aber alles auf eine sehr unangestrengte Art und Weise. Also es liest sich sehr süffig. Sie fiebern tatsächlich mit, was denn nun hinter all dem steckt. Ob es der Studentin noch gelingt, tatsächlich die wissenschaftlichen Meriten. Also es ist auch ein bisschen die Metaebene wissenschaftlicher Betrieb.
Campus-Roman.
Wie funktioniert es eben? Wer greift wen ab? Also ob sie tatsächlich das Verdienst der wissenschaftlichen Erkenntnis noch bekommt. Aber ich nehme an, Frau Netz, auch das soll ich und darf ich jetzt hier nicht verraten.
Auf keinen Fall. Eine letzte kurze Frage noch. Im Juli stand der Fall Alice im Wunderland auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur und Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Wo steht er auf Ihrer Bestenliste?
Ziemlich weit oben. Ich muss allerdings auch gestehen, ich mag diese Krimis, in denen es tatsächlich um einen realen Hintergrund geht. Ob das nun die Splitter vom Kreuz des Herrn sind oder ob es solche literarischen Rätsel sind. Also ich habe es sehr gern gelesen und ich würde, wenn es einen dritten Fall gäbe, sicherlich auch den lesen.
Das sagt Stefan Koldehoff. Der Fall Alice im Wunderland von Guillermo Martinez ist im Eichborn Verlag erschienen. Angelika Amar hat ihn aus dem Spanischen übersetzt. Und Diane Wagoners Band Lewis Carrolls Photography and Modern Childhood ist in der Princeton University Press erschienen. Alles auch nachzulesen unter www.deutschlandfunk.de/büchermarkt.